ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da diskutieren wir heute zu diesem Thema: Wenn die Teller leer bleiben, was hilft gegen den Hunger in der Welt? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Bilder von Hungernden mit leeren Töpfen beherrschen die Medien. Die Zahlen klingen niederschmetternd. Jeder zweite Mensch im Sudan hungert. In Gaza sind es fast eine halbe Million. Zwar geht der Hunger laut Welternährungsbericht global leicht zurück, allerdings steigt er zugleich in Afrika und im westlichen Asien. Heute treffen sich Vertreter der G20-Staaten in Ägypten, um über die globale Ernährungssicherheit zu diskutieren. Doch was können solche Treffen überhaupt erreichen? Welche Folgen hatten und haben Hungersnöte langfristig? Und wie lässt sich Unterernährung und Hunger wirksam bekämpfen, auch angesichts gekürzter Hilfsgelder westlicher Staaten? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Tilman Brück, Wirtschaftswissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin, der Historikerin Professor Dr. Tatjana Tönsmeier von der Universität Wuppertal, und aus Bonn zugeschaltet ist der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mogge. Herr Mogge, die G20 trifft sich ja in Kairo, um eben über Ernährungssicherheit und Hunger zu diskutieren. Gleichzeitig werden ja überall Hilfsgelder gekürzt. Was erwarten Sie sich von diesem Treffen?
Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn sich die G20 zu diesem extrem wichtigen Thema, was Sie ja gerade schon anmoderiert haben, verständigen, vereinbaren, ein Commitment, eine Verpflichtung ablegen, dass dieses Thema ganz oben auf der Prioritätenliste ist. Wir freuen uns, dass Ägypten dieses Thema bei diesem G20-Thema ganz nach oben gelegt hat. Es kommt jetzt darauf an, ob Sie Bezug nehmen zu bereits vereinbarten großen Allianzen wie der Allianz gegen Hunger und Armut, die von der brasilianischen G20-Präsidentschaft im letzten Jahr aufgelegt worden ist, und ob das entsprechend unterfüttert wird mit finanziellen Mitteln. Und ob wir eine Möglichkeit haben, das auch entsprechend zu überprüfen, also ob es einen Überprüfungsmechanismus gibt. Daran wird sich dieses Treffen am Ende messen lassen müssen.
Tilman Brück, dieses Treffen findet ja in Kairo statt, obwohl das Land eigentlich kein G20-Mitglied ist. Also ist es damit eigentlich das erste G20-Treffen außerhalb eines Mitgliedstaates? Was hat das zu bedeuten? Was ist der Hintergrund?
Ja, einerseits möchte Ägypten sich wahrscheinlich stärker positionieren in der Weltpolitik. Das ist ja auch ein sehr problematisches Regime, eine Diktatur, die man eigentlich sehr vorsichtig anfassen müsste. Andererseits regional ein wichtiges Land. Gaza ist direkt nebenan. Das ist ein Riesenthema für Ägypten. Die wollen nicht die ganzen Palästinenser aus Gaza und sonst wie aufnehmen müssen, die vielleicht fliehen würden, wenn sie könnten. Von daher ist die Hungersnot in Gaza auch ein wichtiges innenpolitisches Thema für Ägypten. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum Ägypten dieses Thema so stark pusht. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht nur ein Gaza-Gipfel wird, sondern eben auch ein Gipfel, der Hunger und Unterernährung in der ganzen Welt in allen Facetten anspricht.
Frau Tönsmeier, Sie forschen ja zur Geschichte von Hunger und Versorgungssicherheit, haben eben also den historischen Vergleich. Wie unterscheiden sich denn die Debatten über Hunger in der Vergangenheit im Vergleich eben zu heute? Was ist heute anders?
Kommt zum einen darauf an, ab wann wir Vergangenheit ansetzen. Ja, also ob wir sozusagen
allgemein gefragt
vom 18. Jahrhundert als Vergangenheit sprechen oder eher von, sagen wir mal, den frühen Nachkriegsjahren von Vergangenheit. Ich glaube, das, was sich grundsätzlich unterschieden hat, ist, dass wir in der Gegenwart sehr viel stärker eben multilaterale Treffen, multilaterale Organisationen haben, die sich Armutsbekämpfung und im Zuge von Armutsbekämpfung auch Hunger auf die Fahnen geschrieben haben. Während je weiter wir zurückgehen, vor allen Dingen, wenn wir vor die Jahre des Zweiten Weltkrieges zurückgehen, dann ist Hunger ein innenpolitisches Problem, ein Problem der eigenen Bevölkerung, häufig ländlicher Bevölkerung. Und natürlich sozusagen, je mehr das im Verlauf des 19. Jahrhunderts Europa allgemein gesprochen zu einem Thema wird, was beherrschbar ist, Importe von Lebensmitteln, umso mehr wird es zu einem Thema für Außenpolitik beziehungsweise zu dem, was wir ja heute in großen Teilen diskutieren, zur Entwicklungspolitik.
Gleichzeitig sehen wir ja beispielsweise, wenn wir mal auf Trump blicken, die Amerikaner, die ziehen sich ja zurück, ja, eben aus dem Multilateralismus. Heißt es gerade diese multilaterale eben Hilfssystematik, dass die irgendwann aufhört zu funktionieren?
Jetzt ist sozusagen, ist natürlich ziemlich schwierig, in die Zukunft zu gucken, und für Historikerinnen ist das immer besonders schwierig. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, wir sehen, dass Multilateralismus immer wieder umstritten und umkämpft gewesen ist. Also Herr Brück hat ja gerade auch formuliert, kein Treffen wäre keine Alternative. Und insofern sozusagen die Tatsache, dass es diese Treffen noch gibt, ist notwendig. Die Probleme sind ja da. Sie haben auch formuliert, Herr Brück, man darf Erwartungen haben. Ich glaube, man muss sogar Erwartungen haben, weil die Probleme bestehen bleiben. Ich nehme mal an, dass wir im Verlauf unseres Gesprächs schon noch mal darauf zu sprechen kommen, dass Entwicklungshilfe immer politisch gewesen ist und politisch gedeutet worden ist. Und sozusagen in diesen politischen Auseinandersetzungen darum, was Entwicklungshilfe kann, wer eigentlich diejenigen sind, die berechtigt sind, Hilfe zu bekommen, da verschieben sich die Prioritäten gegenwärtig. Also insofern ist das eine Zustimmung zu dem, was Sie formuliert haben, dass der Multilateralismus damit perdu ist. Sollte man zumindest hoffen, dass dem nicht so ist.
Die Probleme sind ja da, haben Sie gerade gesagt. Und das wäre jetzt auch das Nächste, was ich gerne mir mal anschauen würde, Herr Mogge. 678 Millionen Menschen leiden ja weltweit an Hunger. Zumindest sind das die Zahlen aus dem letzten Welternährungsbericht. Vielleicht erstmal, wie kommt man denn eigentlich auf diese Zahlen?
Das sind Zahlen, die von der FAO, also der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, erhoben werden. Die bringen diesen Welternährungsbericht einmal im Jahr raus. Wenn wir die Zahlen mit dem Bericht aus dem letzten Jahr vergleichen, dann ist das sogar eine Reduzierung dieser Zahlen, also eine Verbesserung der Situation. Also das ist für alle, glaube ich, in diesem Jahr, der ist gerade mal vor 2 Wochen veröffentlicht worden, eine gewisse Überraschung gewesen.
Dennoch, Herr Brück, gibt es ja aktuell eben immer noch das Ziel der UNO, Zero Hunger, gar keinen Hunger bis 2030 zu erreichen. Und da sind wir ja sicher weit davon entfernt, oder?
Ja, und da möchte ich vielleicht mal starten mit der Bemerkung, dass wir derzeit die wohlhabendste Welt sehen, die es je gegeben hat. Ja, das Bruttoinlandsprodukt der ganzen Welt ist größer, als es je war. Das Pro-Kopf-Einkommen im Durchschnitt der Welt ist höher, als es je war. Wir haben so unfassbar viele Ressourcen in dieser Welt. Wir haben so ein Reichtum und wir haben so viel Know-how und wir haben so viel Wissen. Es muss keinen Hunger geben, auch heute schon. Ja, also Hunger ist total überflüssig. Das ist ein Symptom einer Ungleichheit, einer Weltgesellschaft sozusagen. Das ist nicht nur sozusagen eine Kapitalismuskritik. Es gibt auch in anderen Wirtschaftsformen Hunger. Aber es ist abschaffbar. Wir brauchen diesen Hunger nicht. Es ist nicht systemimmanent. Ja? Also Sie kriegen vielleicht irgendwann mal Fieber. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber Hunger kann besiegt werden. Es ist eine Frage des Wollens. Und das Problem ist, dass es nicht gewollt ist in gewisser Weise. Aber die Ressourcen dafür wären da und die Mittel sind da. Es ist nicht, dass wir erst ganz viel wachsen müssen und dann vielleicht den Hunger bekämpfen können. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen.
Aber vielleicht nochmal, Herr Mogge, um so ein Allgemeinbild zu haben. Es heißt ja, dass eben der Hunger in Asien zurückgedrängt werden konnte, in Afrika aber nicht. Warum zum Beispiel eben diese Verschiebung?
Ja, vielleicht anschließend an das, was Herr Brück gerade sagte. Es hat eben sehr viel mit dem politischen Willen zu tun und wie politischer Wille ganz konkret dann sich manifestiert in Politiken. Also zum Beispiel, ob ich ein System habe, ein Programm auflege, um Menschen, die einfach chronisch unterernährt sind, die chronisch zu wenig Einkommen haben, um sich eine gesunde Ernährung leisten zu können, die systematisch zu unterstützen. Also eine Art von Sozialhilfe. Das gibt es zum Beispiel in Indien. Und das sind Programme, die extrem wichtig sind, um Menschen aus so einer Armuts- und Hungerspirale herauszuholen, damit sie irgendwann tatsächlich Ressourcen haben, um sich nicht nur selber zu ernähren, sondern auch selber einer Arbeit nachzugehen oder anderweitig irgendwie Einkommen zu erwirtschaften, indem sie anbauen, indem sie Zugang zu Land haben und so weiter. Das ist ein relativ komplexes Feld. Aber das hängt am Ende wirklich davon ab, ob Regierungen das wollen oder nicht. Und das ist auf der Nationalstaatsebene und das ist aber auch global die große Frage. Wollen die Staaten dieser Welt das Thema Hunger zu einer Priorität machen, Hungerbekämpfung zu einer Priorität machen und setzen sie die entsprechenden Ressourcen ein und die entsprechenden Politiken, die es dafür braucht? Das ist wirklich eine Frage der Priorität.
Herr Brück. Wir hatten eben gesagt, dass es auch immer eine innenpolitische Frage ist. Und im Mittelalter kann man sich vielleicht vorstellen, ja, wenn es da Arme in der Stadt gab, dann hat sich die Stadt vielleicht gekümmert. Dann kam der Nationalstaat auf und in Europa haben sich dann die Nationalstaaten darum gekümmert. Sozialhilfe zum Beispiel als Beispiel, Renten, Altersvorsorge. Das sind ja alles Instrumente, die einem helfen, wenn man nicht mehr selber arbeiten kann, um dann sich weiter ernähren zu können. Und die Frage ist, ob wir das Modell übertragen auf die ganze Welt, dass wir quasi eine Weltinnenpolitik haben, in denen arme Staaten ertüchtigt werden, ihren Menschen zu helfen, ihren Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, sodass, wenn sie zum Beispiel chronisch erkrankt sind oder nicht in der Lage sind, für sich selber zu sorgen, dass man ihnen dann Transferzahlungen gibt, sodass sie verfügen können über Ressourcen und über Essen und über Ernährung, um das sicherzustellen. Und im Moment gibt es ja diesen Kulturkampf um sozusagen diesen, wir haben es eben schon gesagt, Multilateralismus, und die Amerikaner wollen sich rausziehen, America first. Das gefährdet das. Und es gibt Staaten, die können das auch nicht, weil sie zum Beispiel gerade Bürgerkrieg haben, oder die wollen es auch nicht. Aber was tun wir jetzt, um diesen Staaten zu helfen oder sie zu zwingen, sich um ihre Menschen, ihre Bürgerinnen und Bürger zu kümmern? Und sozusagen das, was wir in Deutschland im Kleinen haben, dass man sich um die Menschen kümmert, und es gibt ja auch Lasten, also Ausgleich zwischen den Bundesländern und so weiter, wollen wir das auf die ganze Welt übertragen, sodass den armen Menschen und denen, die zu wenig Essen haben, geholfen werden kann.
Aber die reichen Länder wollen ja aktuell nicht mehr zahlen, hat man den Eindruck.
Genau, zumindest. Die ziehen sich da was zurück, die sagen jetzt, ne, wir schotten uns ab, obwohl die Ressourcen da sind, ja, aber sie schichten das um in andere Prioritäten, vielleicht noch ein anderes Thema, warum das so ist, aber genau, da gibt es eine Rückwärtsbewegung sozusagen.
Das Beispiel USAID, ne? Auch zum Beispiel.
USAID, aber die deutsche Regierung kürzt humanitäre Hilfe, die britische Regierung kürzt, die Franzosen kürzen, es kürzen gerade ganz viele ganz stark, ja.
Ich würde gerne die Idee sozusagen dieser Weltinnenpolitik nochmal aufgreifen, die wir gerade hatten. Denn was wir ja haben mit den Menschenrechten, und zwar seit 1948 sozusagen, sind letztlich Grundlagen, die für so eine, sagen wir mal, Weltinnenpolitik, wenn ich den Begriff weiter benutzen sollte, die dafür Grundlagen legen. Und keinen Hunger zu haben, zur Erinnerung, ist ein Menschenrecht. Der Artikel 25 legt fest, dass ein Lebensstandard gesichert sein soll, der Gesundheit und Wohl gewährleistet, und dazu gehört Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und die gerade angesprochenen notwendigen sozialen Leistungen. Also das heißt, wir hätten eigentlich eine Grundlage dafür, und da ich als Historikerin nochmal sozusagen so mittellange Perspektiven aufmache, also kein Hunger zu haben gehört zu den Menschenrechten. Die Welternährungskonferenz 74, die damals auch in Rom getagt hat, hat das Konzept der Ernährungssicherheit sozusagen aufgestellt. Das heißt, die Vorstellung, was heißt denn das eigentlich, auskömmlich versorgt zu sein? Das bringt mich sozusagen zu einem kleinen zweiten Punkt. Sie haben diese wahnsinnigen Zahlen von mehr als 60 Millionen Menschen, die nach dem letzten Bericht der FAO im vergangenen Jahr an Hunger gelitten haben.
600 Millionen.
Verzeihung, natürlich, über 600 Millionen. Ich habe mich nur versprochen. Das sind mehr als 8% der Weltbevölkerung. Hinzu müssten wir aber sagen, 28% der Weltbevölkerung sind von moderater oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Also das heißt, Hunger ist ja eigentlich in gewisser Weise das Endstadium, ist nur ein Teil derer, die betroffen sind. Und das ist sozusagen, von Hunger gibt es Bilder. Von radikaler, schwerer Ernährungsunsicherheit oder moderater, und auch dabei leiden Menschen, dabei haben Kinder Entwicklungsverzögerung und Ähnliches, das ist viel schwerer ins Bewusstsein zu bringen, weil es schwerer abzubilden ist. Ja, also sozusagen unser Problem oder die Problemlage, um die es hier geht, ist größer, und sie ist sowieso in verschiedenster Hinsicht vielschichtig, aber sie ist auch von dem Phänomen, dass Hunger und Mangel nicht identisch sind, von Belang.
Herr Mogge, jetzt würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen genauer auf die Gründe für den Hunger in der Welt gucken. Wir hatten jetzt vorhin einmal gesagt, na, es liegt dann schon auch einfach an dem politischen Willen in der Welt, vor allem unter den reicheren Staaten. Aber es gibt ja dann doch noch mal einige andere Gründe, zu denen ja sicherlich auch der Klimawandel gehört und Kriege und so weiter. Wie würden Sie diese Gründe so auffächern?
Haupttreiber sind schon Konflikte und Kriege. Die haben auch zugenommen in den letzten Jahren. Und wir sehen ganz klar, dass diese Kriege wirklich brutal geführt werden, zu Vertreibung führen. Menschen haben keinen Zugang mehr zu ihren landwirtschaftlichen Flächen und leiden deswegen sehr, sehr häufig eben auch unter Hunger. Der andere Faktor, den Sie gerade schon genannt haben, das ist die Klimakrise. Das sind die Auswirkungen des Klimawandels, die auch ganz besonders sichtbar werden, gerade in Afrika oder Asien. Wir sehen im Moment gerade diese massiven Überflutungen in Pakistan, in Indien. Wir sehen aber auch immer wieder gigantische Überflutungen, zum Beispiel im Südsudan. gepaart mit entsprechenden Dürren, ja, das in Somalia oder im südlichen Afrika auch gerade im Moment wieder erleben. Also die Auswirkungen des Klimawandels sind wirklich sehr, sehr dramatisch. Dann kommt dazu, dass wir gerade in vielen armen Ländern eine sehr hohe Inflation bei Nahrungsmitteln beobachten. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, warum gerade die Nahrungsmittel in armen Ländern so hoch sind. Und es hängt zum Teil damit zusammen, dass es eine gewisse Unterversorgung gibt mit, was wir gesunden Nahrungsmitteln bezeichnen würden. Gemüse, Obst, das ist alles sehr, sehr teuer. Auch Fleisch, Proteine, Eier sind sehr, sehr teuer. Und diese Preise sind besonders hochgegangen während der Pandemie, sind dann aber auch nicht wieder richtig zurückgegangen. Ja, hier in Europa und in westlichen Ländern sind die Preise zurückgegangen. Aber in vielen armen Ländern sind sie eben nicht so stark zurückgegangen. Es gibt in vielen armen Ländern immer wieder wirklich starke wirtschaftliche Schocks sozusagen. Das ist der Wirtschaft nicht gut, dass es eine starke Verschuldung auch gibt, gerade von armen Ländern. Und diese Länder nicht ausreichend Mittel haben, um zum Beispiel in Hungerbekämpfung, in Sozialprogramme, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, in Bildung, in Gesundheit zu investieren. Also diese ganze Verschuldungsproblematik ist ein anderer wichtiger Bereich.
Das sind ja viele Dinge, die zusammenkommen, Herr Brück. Ne? Also Kriege, eben der Klimawandel, Dürren und vieles andere mehr. Da muss man ja, weiß man ja gar nicht, wo man anfängt eigentlich, wenn man da versucht. Ja,
die verstärken sich dann leider auch noch immer gegenseitig, weil viele Menschen viele dieser Schocks gleichzeitig erleben. Also kann das vielleicht mit den 5 Ks ganz gut beschreiben. Ja, Kriege, Katastrophen, Klima, Kapitalismus in gewisser Weise, hat Herr Mogge ja auch schon angesprochen, dass die Preise sich verändern. Und dann vielleicht noch ein 5. Punkt, der mir sehr wichtig ist, die Kultur. Und da geht es insbesondere auch um Frauenrechte, um Rechte von Kindern. Wir sehen zum Beispiel in Afghanistan, dass Frauen stark unterernährt sind, weil ihre Rechte nicht gewahrt sind. Aber das passiert in vielen Ländern der Welt, auch in anderen asiatischen, auch südasiatischen Ländern, auch im Mittleren Osten, in der Sahelzone. Also Frauenrechte, Bürgerrechte, ja, das greift alles wiedereinander. Wir hatten vorhin das Menschenrecht, ja, das Recht auf Ernährung, aber selbstbestimmtes Leben, Bildung. Ja, wir sehen, dass Kinder von gebildeten Frauen besser ernährt werden als Kinder von schlechter gebildeten Frauen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der damit reinspielt. Und wenn Sie jetzt in einer Situation sind, wo vielleicht ein Erdbeben in einem Kriegsgebiet stattfindet, wir hatten kürzlich die Pandemie und dann kommt noch der Krieg in der Ukraine dazu, der dazu führt, dass die Preise für Nahrungsmittel weltweit sich erhöhen, weil die Ukraine teilweise ausfällt als Exporteur von Weizen zum Beispiel, ja, dann gibt es so vielschichtige Probleme, die auch nicht ein einzelnes Programm oder Projekt oder eine einzelne Regierung lösen kann.
Frau Tönsmeier, Sie haben ja sicherlich auch zur Rolle der Frauen wahrscheinlich in diesen Hungerjahren in Europa, zu denen Sie beispielsweise geforscht haben, ja auch einen speziellen Blick drauf geworfen. Wie würden Sie das beschreiben? Wie hat sich deren Rolle auch verändert? Und würden Sie das auch so unterschreiben? Gerade, also die Frauen sind sozusagen Schlüsselfiguren, wenn es um die Lösung von Hungerproblemen geht.
Die Frauen sind Schlüsselpersonen, wenn es um die Lösung von Hungerproblemen geht, das auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, dass man schon sagen muss, wir haben jetzt eine ganze Reihe heutige Beispiele gehabt, da ist sozusagen, also Frauen und Kinder sind in besonderer Weise betroffen. Das sind sie auch darüber, worüber ich vor allen Dingen geforscht habe, in den Jahren des Zweiten Weltkriegs unter Besatzung. Auch da sind sie in besonderer Weise betroffen. Also die Frauen sind auch die Akteurinnen, die sozusagen versuchen, mit diesem Hunger umzugehen. Das hat in Teilen was mit traditionellen Rollen zu tun. Einfach Frauen sind für Versorgung zuständig. Und sozusagen sowohl Rollenbild als auch historische Realität, zum Teil gegenwärtige Realität, Versorgung zuständig. Frauen sind diejenigen, die die Kinder verpflegen. Ja? Und insofern haben Frauen eine besondere Rolle und historisch sind sie diejenigen, die all die vielen Strategien entwickeln, wie man, Hunger fällt ja, kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern entsteht als Mangel, wird größer und die sozusagen sukzessive versuchen, Versorgungsstrategien von Familien anzupassen. Das Besondere für Kriegssituationen und auch viele, auch gegenwärtige Konfliktsituationen, nicht alle, aber die historischen, da stimmt es schon sehr deutlich, das sind ja zusätzlich Gesellschaften, in denen prozentual mehr Männer abwesend sind. Also wenn Sie an den Zweiten Weltkrieg, an Besatzung denken, die Männer stehen an den Fronten, sie kämpfen, sie sind gefallen, sie sind in Gefangenschaft. Das heißt, die, die vor Ort da bleiben und mit dem Mangel umgehen müssen, sind Frauen, Kinder und alte Menschen. Ja, und insofern, ja, kommt Frauen eine besondere Rolle zu.
Herr Mogge, wie sehr spielt denn die Stärkung von Frauen in der Arbeit der Welthungerhilfe eine Rolle?
Ja, eine ganz, ganz große und vielleicht da anschließend an Frau Tönsmeier. Frauen bleiben tatsächlich häufig zurück. Die Männer ziehen in den Krieg, wie wir es jetzt gerade in Darfur wieder erleben, in vielen Ländern. Und insofern sind wir alle gut beraten, Frauen ganz besonders auch in den Blick zu nehmen. Aber da kommt auch diese kulturelle Dimension rein von Herrn Brück, weil wir sehen halt häufig, dass es nach wie vor sehr traditionell althergebrachte Rollenverteilungen gibt, wo Frauen eben wenig zu sagen haben, wo sie benachteiligt werden, im Erbrecht häufig keinen Zugang haben zu gutem Land, sondern wenn sie überhaupt Land bekommen, Land erben, ist es meistens kein gutes Land und so weiter. Es gibt also sehr, sehr viele strukturelle Benachteiligungen. Insofern greifen wir das als Welthungerhilfe, diesen Umstand ganz explizit auf und versuchen nicht nur einfach darauf zu achten, dass wir Frauen fördern, sondern wir gehen wirklich in die Gemeinden, in die Dörfer und diskutieren. Diskutieren mit den Gemeinden, diskutieren mit den Familien. Wie könnte man es denn vielleicht auch anders machen? Ja, das machen wir nicht jetzt ganz alleine, sondern wir arbeiten häufig mit Partnern dann zusammen, die sehr viel Erfahrung in diesem Bereich haben, um dieses Rollenverständnis auch zu verändern und vor allen Dingen zu schauen, dass Männer mittelfristig mehr Verantwortung übernehmen, zum Beispiel im Haushalt, dass die Arbeitsbelastung von Frauen reduziert wird. Wir diskutieren auch häufig auf einer nationalen Ebene mit Regierungen, das Erbrecht zum Beispiel zu verändern. Wir haben da auch Erfolge in Liberia zum Beispiel, wo wir es geschafft haben über einen längeren Prozess, das dauert dann manchmal 5 bis 8 Jahre, solche Prozesse, es zu erreichen, dass die Gesetzgebung zum Beispiel in Liberia sich so verändert hat, dass Frauen erbberechtigt sind und Land erben können. Das gab es vorher so nicht. Und deswegen muss man da auf sehr unterschiedlichen Ebenen ansetzen, aber ich sehe immer wieder, dass man doch eine ganze Menge auch erreichen kann.
Herr Brück, Sie wollen gleich. Aber ich gebe Ihnen noch kurz eine Frage mit, weil ich meine, es ist ja erstmal ein eigenartiger Gedanke für manche zu sagen, ja, wir stärken die Rechte von Frauen, um den Hunger zu bekämpfen. Haben Sie da Zahlen dazu, dass das funktionieren kann?
Nein, leider jetzt nicht ad hoc hier im Tonstudio.
Aber Sie haben da Studien dazu ausgewertet,
ja,
glaube ich.
Ja, also ne? Frauen gehen anders damit um. Sie sind eben sowohl einerseits, also da kann man vielleicht auch dann die Vorteile der kulturellen, Modelle benutzen, dass Frauen sind eben oft zuständig für das Essen und die Ernährung der Kinder und die Ernährung der Familie, sodass das auch ein guter Punkt ist, um da anzusetzen. Also wenn man zum Beispiel möchte, dass die Ernährungsvielfalt steigt, die Qualität der Ernährung, es geht ja nicht nur um die Menge der Kalorien, es geht ja auch um die Mikronährstoffe, es geht auch um was wir essen. Herr Mogge hat es schon angesprochen, Obst und Gemüse zum Beispiel ist ganz wichtig. Und Vielfalt in der Diät ist wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie super lecker aussieht oder so, sondern einfach, dass die Mikronährstoffe da sind, die der Körper braucht. Ja? Und da reicht es eben nicht nur Kartoffeln oder Cassava zu essen, sondern da muss eben auch grünes Blattgemüse dabei sein. Und zum Beispiel ein Drittel der Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahre erfüllen nicht die Mindestanforderungen an eine abwechslungsreiche Diät. Das führt auch dazu, dass über 30% aller Frauen weltweit an Anämie leiden im Alter von 15 bis 49 Jahre. Also Frauen haben auch noch andere gesundheitliche Anforderungen an ihre Diät. Und das zeigt, dass Ernährung und Gesundheit ganz eng miteinander zusammenhängt. Wer schon als Kind unterernährt war, wird später gesundheitliche Probleme haben. Wer sich schlecht ernährt, wird leichter anfällig für andere Krankheiten und so weiter.
Also es geht auch um ein Wissen, ne? Und eine Art von vielleicht Korrektur oder
Wissensvermittlung. Das ist auch wichtig, dass man, wir hatten ein Projekt zum Beispiel in Bangladesch, da haben wir geholfen, vielfältiges Gemüse anzubauen, damit die Diäten eben umfangreicher werden. Und der große Renner bei den Familien war Gurken. Ja, die wollten alle Gurken anbauen. Und Gurken sind so grünes Wasser im Prinzip. Ja, also das ist nicht besonders nährstoffreich. Und dann haben wir versucht, das auszuhandeln. Ja, ein paar Gurken, aber auch ein paar andere Sachen. Und wir konnten sehen, dass durch dieses ganz kleine Programm, wo Frauen geholfen wurde, einen Gemüsegarten bei sich zu Hause im Hof, also das war ein ganz kulturell konservatives Umfeld, wo die Frauen gar nicht, die durften noch nicht mal einkaufen gehen. Das haben die Männer gedacht. Ich dachte erst, wow, die Männer gehen einkaufen. Ja, das war, damit die Frauen kein Geld kriegen und damit sie keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Und die Frauen haben dann zu Hause kleine Gärten angebaut, haben Gemüse angebaut. Und das hat einerseits über Jahre den Konsum der Familien verändert, hin zu besseren Diäten. Und andererseits hat es die Rechte der Frauen gestärkt. Also auch andersrum sozusagen. Dadurch, dass man mit den Frauen über Ernährung redet, kann man aber auch ihre Rolle im Haushalt wiederum stärken.
Frau Tönsmeier.
Bei den Frauen nochmal. Mangelernährte Frauen können keine gesunde Kinder haben. Ja, also sozusagen diese Frauengesundheit hat für die Frauen große Konsequenzen, sie hat aber auch für Kinder Konsequenzen. Also eine mangelernährte Frau kann nicht gut stillen. Und die Tatsache, dass wir unter den Kindern ja auch weltweit 150 Millionen Kinder unter 5 Jahren mit Wachstumsstörungen haben, hat mit Mangel und Hunger in der Summe was zu tun, ist auch eine Folge von mangelernährten Müttern.
Und das vererbt sich dann nochmal. Genau. Es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen, die in Kriegszeiten, zum Beispiel in Nigeria in den 60er Jahren, stark mangelernährt waren, dass deren Enkelkinder immer noch schlechtere Gesundheitsindikatoren hatten aufgrund kausal der Mangelernährung der Großmütter. Ja, also das sind intergenerationelle sich fortsetzende, und auch in Deutschland sehen wir das, ja. Also es gibt Mangelgenerationen und deren Kinder und Enkel sind dann auch davon noch betroffen.
Ja, also wir sind ja trotzdem insgesamt weiter auf diesem Feld der, ich nenne es jetzt trotzdem mal Wissensvermittlung, ne, weil es ja dann eben um ja kulturelle Fragen geht, also welche Rollen bestimmte Menschen eben haben, Frauen oder wie auch immer das sonst auch sein könnte. Und dann dazu gehört ja vielleicht auch Wissensvermittlung, wie man sich beispielsweise besser an den Klimawandel anpasst. Also Herr Mogge, beispielsweise althergebrachte Anbauformen zu überdenken, neue zu implementieren. Bringt das was? Gibt es dieses Wissen um bessere Anbaumethoden? Und wie kann man die Menschen vor Ort davon überzeugen, das auch wirklich zu machen?
Gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es nochmal wichtig, nicht nur auf den Anbau dann eben zu schauen, sondern auf die ganze Kette von Anbau über Lagerung, über Transport und am Ende auch über den Konsum. Über den Konsum haben wir gerade gesprochen, möglichst vielfältig, möglichst gesund sozusagen. Da hilft sehr, sehr viel Aufklärung. Da helfen aber auch zum Beispiel Kochdemonstrationen. Da hilft es auch, sehr intensiv mit Frauengruppen, und wenn es irgendwie geht, sollte man die Männer auch dabei haben, zu arbeiten, ja, und da wirklich Wissensvermittlung zu betreiben. Was die klimagerechte Landwirtschaft oder Gartenbau angeht, kann man natürlich eine ganze Menge machen, geht los mit Bodenbearbeitung zu vermitteln, was es braucht, einen gesunden Boden tatsächlich langfristig entweder beizubehalten, wenn man ihn bereits hat, oder eben zu regenerieren, wenn die Bodenfruchtbarkeit schon weg ist. Dann kommt dazu, Saatgut zu verwenden. Entweder man identifiziert lokal verfügbares Saatgut, was besonders gut an Klimawandel angepasst ist, oder man greift auf Forschung zurück und versucht, Saatgut zu identifizieren, was in einem bestimmten Kontext auch Erträge erbringt, auch wenn es entweder besonders trocken ist oder besonders nass ist und es gibt Überflutung. Da gibt es also eine ganze Menge, was man da machen kann. Der andere Punkt ist, dass wir versuchen sollten, und da sehen wir immer wieder, möglichst viele Mischkulturen anzubauen, also nicht große Monokulturen, weil das erhöht letzten Endes auch Abhängigkeit, Verwundbarkeit, es erhöht das Risiko, dann gegebenenfalls einen kompletten Ausfall zu haben. Also das sind nur einige Beispiele, die man nennen kann. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, weil wir haben in den letzten Jahren immer stärker auch Kulturen eingesetzt, Varietäten eingesetzt, die zum Beispiel besonders hohe Bestandteile haben an Eisen oder Vitamin A oder Zink, sowohl bei Hirse oder auch bei Süßkartoffel, und sehen, dass das Menschen durchaus akzeptieren und dass sich dadurch auch ihr Ernährungszustand verbessern kann.
Also wir haben gerade über Frauenrechte gesprochen, über klimagerechte Anbaumethoden. Also das sind ja alles grundsätzlich Maßnahmen, die den Zweck haben sollen, die Menschen ja auch sozusagen auf den Weg zu bringen, sich selbst auch besser zu versorgen. Herr Brück, wo würden Sie da das nächste Beispiel sehen? Auf welcher Ebene kann man weiter Hilfe dieser Art leisten?
Ja, es gibt viele Ansatzpunkte, weil das Thema gute Ernährung sozusagen 6 Dimensionen hat. Also einerseits ist es die Verfügbarkeit, es muss überhaupt da sein, meinetwegen im Laden zumindest, ja. Dann müssen Sie den Zugang haben. Ja, es gibt Beispiele von Hungersnöten, wo die Lager voll waren, aber die Menschen waren zu arm, die konnten sich das nicht kaufen. Und die, etwas böse gesagt, die Spekulanten saßen auf dem Essen und haben gewartet, dass die Preise noch weiter stiegen. Man muss es dann richtig nutzen, darüber haben wir eben auch gesprochen. Ja, also ein anderes Beispiel, was wir hatten in einem Projekt, da haben die Mütter, das war in Südasien, den Eintopf dann 6 Stunden auf dem Herd gehabt. gehabt und danach hat es zwar super geschmeckt, aber die Nährstoffe waren alle weg. Mhm. Ja? Und also wie man zum Beispiel Gemüse zubereitet, ist auch wichtig, sodass die Nährstoffe dann verfügbar sind, also nicht zu lange kochen. Aber der Zugang zu der Ernährung, der muss auch stabil sein, verlässlich sein. Ich muss wissen, dass ich morgen mich ernähren kann. Es darf nicht jeden Tag wieder eine neue Lotterie sein. Und das sind sozusagen die vier klassischen Dimensionen von Ernährung. Und dann gibt es noch zwei andere. Ich muss sozusagen handlungsmächtig sein. Also auf Englisch würde man sagen Agency. Ich muss in der Lage sein, mich darum kümmern zu können. Ich muss ermächtigt sein. Und das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, vor dem Regierungen manchmal Angst haben. Ja, ein Bürger, der handlungsfähig ist und aktiv ist und ja nicht zum Beispiel abhängig ist von seinem Arbeitgeber und genau das macht, was er tun muss. Ja, also sklavische Arbeit oder sowas, sondern der frei ist. Und es muss nachhaltig sein. Denn es nützt nichts, wenn ich heute genug esse, also den Regenwald abholze, mir Essen anbauen und morgen funktioniert die Landwirtschaft an dem Ort nicht mehr. Ja, und das ist diese sechs Dimensionen der Ernährungssicherheit erlauben uns verschiedene Ansatzpunkte zu machen und in unterschiedlichen Kontexten sind verschiedene, also treffen sie nicht zu. Hier in Deutschland haben wir genug Supermärkte mit ganz viel Essen drin. Trotzdem gibt es Leute, die sich zu wenig ernähren oder sich falsch ernähren. Das ist ja auch noch wichtig. Ja, es kann ja auch sein, dass die Diät falsch zusammengesetzt ist und von daher gibt es in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Probleme.
Das könnte man ja eigentlich alles auch wieder subsumieren, eben unter diesem Ziel Hilfe zur Selbsthilfe, also tatsächlich strukturell bessere Bedingungen zu schaffen und eben nicht nur Essen tatsächlich eben vor Ort in die Länder zu bringen und den Menschen Essen eben zu geben. Aber das ist ja wahrscheinlich historisch eigentlich eher ein neuer Gedanke, Hilfe zur Selbsthilfe, oder?
Im Großen und Ganzen betrachtet ist es eher ein neuer Gedanke. Ja. Vieles, was wir an Hilfen kennen, fängt ja gar nicht als Entwicklungshilfe an, sondern fängt als Nothilfe an. Und dann ist schon eine Notsituation eingetreten. Und es geht darum, Menschen in einer Notsituation zu versorgen. Also insofern, wenn man sich das historisch anguckt, etwa die Quäker, die schon seit dem 19. Jahrhundert sozusagen Hilfspakete gepackt haben, oder das, was sozusagen eine ältere Generation in Deutschland kennt, die sogenannten Care-Pakete für eine deutsche Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist sozusagen eine Nothilfe gewesen. Und insofern damit fängt es an und auch etwas, was sich als zu Entwicklungshilfe hin entwickelt, wenn Sie in die 1950er Jahre gucken, dann haben verschiedene UNO-Organisationen der US-amerikanischen Administration Hilfsmaßnahmen schmackhaft gemacht, als Maßnahme agrarische Überschüsse loszuwerden. Also sozusagen, und diejenigen, die sich an die 80er Jahre vielleicht lebensweltlich erinnern können, die damals noch nicht EU, sondern EG, hat sogenannte Butterberge produziert, die dann auch nach außerhalb von Europa sozusagen nicht zuletzt als Nahrungsmittelhilfe verschickt worden sind. Also insofern fängt ein Teil, nicht die gesamte Entwicklungshilfe, schon durchaus an, zum Teil als Nothilfe und zum Teil aber auch, und deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, Hilfsmaßnahmen haben einen politischen Charakter. Und wir haben schon angefangen zu diskutieren, oft ist der politische Wille nicht da. Und diese Nothilfen, die aber auch Überschüsse in den Ländern reduziert haben, sind etwas, was man einer wählenden Bevölkerung und ihren Pressure Groups und Lobby Groups durchaus verkaufen konnte.
Und diese Welthungerhilfe sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, sie hat sich ja sozusagen aus dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs heraus entwickelt. Und dazu hatten Sie ja geforscht. Vielleicht können Sie noch mal das ein bisschen skizzieren, was damals denn eigentlich war. Also weil wir hatten ja in Europa dann doch einen Hunger, der seinesgleichen sucht.
Ich glaube, gerade für ein deutsches Publikum, wo sich viele Ältere erinnern oder auch in vielen Familien es diese Geschichten gibt. Einerseits, wir haben gehungert nach dem Zweiten Weltkrieg, also der Hungerwinter nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine deutsche Erinnerung. Und die andere deutsche Erinnerung, die auch in vielen Familien noch tradiert wird und zu der es oft auch in den Alben Bildern gibt, ist vom guten Leben der deutschen Soldaten, Stichwort Leben wie Gott in Frankreich. Was zum deutschen Narrativ nicht gehört, aber zur historischen Wahrheit ist, dass durch den Zweiten Weltkrieg, und zwar in einer Kumulation aus Kriegsfolgen, Ausbeutung und im Osten Europas auch einer explizit rassistischen Hungerpolitik, dieses ganze Europa Mangel erlebt, also von Norwegen bis Griechenland und Frankreich bis zur damaligen Sowjetunion. Das heißt, sie haben Hunger überall und es gibt bestimmte Orte und Regionen, wo dieser Hunger in hohem Maße wirklich tödlich ist. Das sind vor allen Dingen die Städte der besetzten Sowjetunion. Und das heißt, geografisch in heutiger Beschreibung ist es die Ukraine und Belarus. Also die Stadt im Zweiten Weltkrieg mit den meisten Hungertoten ist Charkiw. Also Das kennt man heute, glaube ich, aus den Nachrichten im Osten der heutigen Ukraine und ist immer wieder beschossen. Aber was wenig Menschen wissen, zu den westlichen Ländern mit der meisten Zahl von Hungertoten gehört Griechenland. Und auch die Niederlande haben im sogenannten Hungerwinter 44-45 20.000 Tote als Folge von einer deutschen sozusagen Blockadepolitik mit dem Ergebnis von Hunger. Wir sprachen vorhin von Vererbbarkeit, von Hungermerkmalen. Frühe Forschung, die in den 40er Jahren beginnt, ist ganz stark niederländisch, weil die gerade diese Erfahrung mit Hunger gemacht haben. Das heißt, dieses Europa hungert. Und es hungert wegen Kriegsfolgen, es hungert wegen Ausbeutung und es hungert im Osten Europas wegen einer rassistischen Politik.
Aber ich glaube, ich bin kein Historiker, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass die deutsche Erfahrung von Hunger, die ja ironischerweise nach dem Krieg vor allen Dingen einsetzt, also nicht unbedingt vergleichbar ist mit dem Ausmaß und dem Grauen des Hungers, das andere Länder unbedingt zu anderen Zeitpunkten, ja? Also, weil ich finde es wichtig, das in Deutschland auf Deutsch zu sagen, denn es gibt diesen Narrativ, die Deutschen haben nach dem Krieg gehungert, ja. Und es ist schwierig, diese Hunger, also diese Leidensolympiaden, ja, wo man das dann vergleicht und ratet, aber als Wissenschaftler messen wir das eben doch und der deutsche Hunger war nicht so schlimm, er war ja vor allen Dingen auch in Westdeutschland dann eingebettet, Care-Pakete etc., also es gab ja Lebensmittelmarken und dergleichen und es gibt Hungersnöte, wo es sowas nicht gab, ja?
Also erstens, ganz wichtig, dieser deutsche Hunger ist nicht tödlich. Er ist unangenehm, aber hat ganz andere Ausmaße. Und die Politik der Bekämpfung dieses Hungers sieht ganz anders aus. In Großbritannien als Besatzungsmacht werden Rationen eingeführt, um eine deutsche Bevölkerung miternähren zu können. Von Göring gibt es das Zitat gegenüber deutschen Militärbefehlshaber, das ich jetzt paraphrasiere. Es ist mir völlig egal, wie viel von ihren Menschen Hungers sterben. Hauptsache, hier im Reich leidet niemand an Hunger. Das heißt, der Mangel in Deutschland nach 1945 ist eine Kriegsfolge und nicht ein politisches Instrument. Der Hunger überall im besetzten Europa ist an einer Stelle ein Teil von Ausbeutung und zusätzlich eine politische Maßnahme, eine explizite Hungerpolitik.
Ja. Man könnte ja sagen, dass diese Erfahrung des Hungers in Europa eben auch sicherlich ein Einfluss war bei der Entwicklung nach dem Krieg, also der Gründung von internationalen Organisationen, die sich eben multilateral um den Hunger kümmern wollen. Herr Mogge, und jetzt waren wir ja schon vorhin an einem Punkt. Heute sind wir vielleicht wieder so ein bisschen an so einem Scheideweg. Die Amerikaner ziehen sich immer mehr zurück. Die Budgets werden immer kleiner für Entwicklungshilfe und eben damit auch für Geld, das eben in die Hungerbekämpfung eben fließen könnte. Wie blicken Sie denn jetzt in die nächsten Jahre? Haben Sie da noch Zuversicht?
Naja, Zuversicht muss man immer behalten. Ja. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber vielleicht noch eine Bemerkung. Auch die Welthungerhilfe ist gegründet worden 1962 auf eine Initiative des damaligen Bundespräsidenten Lübcke, der auch sagte, wir brauchen hier eine starke Organisation in Deutschland, die sich der Hungerbekämpfung verschreibt. Also auch hier gibt es diese Reminiszenz an die Nachkriegszeit sozusagen. Was die Budgets angeht, klar, wir sind unter Druck. Das ganze System ist unter Druck. Und darüber haben wir ja auch zu Beginn gesprochen. Es hat eben im Moment zumindest keine politische Priorität. Es wird meines Erachtens zu wenig investiert, zu wenig Geld ausgegeben. Wir müssen jetzt im Moment beobachten, wie sich sowohl Regierungen verhalten als auch philanthropische Geberstiftungen zum Beispiel, wo ich durchaus ein Engagement feststelle, sowohl bei den großen Stiftungen, wir kennen alle die Gates-Stiftung, die natürlich hier ein großer Geber mittlerweile ist, aber auch viele, viele andere kleinere Stiftungen engagieren sich. Das ist das eine. Das andere ist, wir als Spendenorganisation sind natürlich auch wahnsinnig dankbar für eine Unterstützung der Bevölkerung, die weiterhin spendet. Ja, und die spendet auch weiterhin einer Welthungerhilfe, weil es auch einer Bevölkerung in Deutschland nicht egal ist, dass so viele Menschen auf der Welt nach wie vor hungern, sondern sie wollen aktiv etwas tun. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich hoffe auch, dass das so bleibt, solange wir noch über hungernde Menschen in der Welt reden müssen.
Herr Brück, ist das die Zukunft? Weniger staatliches Kapital, dafür mehr privates Kapital für die Hungerhilfe? Und wenn ja, ist das der richtige Weg?
Also um es positiv zu sagen, Entwicklungshilfe und Nothilfe kann sehr gut wirken und kann sehr effektiv sein und kann Menschenleben retten. Und Spenden dafür sind willkommen und in den meisten Fällen sehr gut ausgegeben. Aber es greift zu kurz, wenn wir das sozusagen auf das Problem Hunger oder vielleicht auch die Fehlernährung lenken und das als individuelle Handlung verstehen, die sozusagen optimiert werden muss oder wo jemandem geholfen werden muss. Ernährung funktioniert in einem System und wir gehen eigentlich in der Wissenschaft davon aus, dass es Ernährungssysteme im Plural gibt, die global agieren, die durch das Klima beeinflusst werden, die durch Politik, Konsumenten, Unternehmen ganz stark auch beeinflusst werden. Und was wir essen in Deutschland zum Beispiel, ist das Produkt aus ganz viel unternehmerischen und privaten Entscheidungen und Regulierungsentscheidungen und staatlichen Entscheidungen und so weiter. Und das ist eingebettet, wir haben vorhin schon über die Butterberge, also die EU-Agrarpolitik gesprochen, die internationale Handelspolitik, das ganze System fällt gerade so ein bisschen auseinander, aber eben über andere Formen von, ich nenne es jetzt mal einfach Kapitalismus, ganz neutral, das prägt das System extrem. Und wenn man mit etwas Geld verdienen kann, dann gibt es viele Leute, die sich dafür engagieren, das zu tun. Aber wenn es darum geht, einem Kind zu helfen, sich gesund zu ernähren, dann kann man damit erstmal nicht so viel Geld verdienen. Gerade wenn diese Person, dieses Kind vielleicht in einem Entwicklungsland sich aufhält, in einem Niedrigeinkommensland, wo Budgets für Ernährung sowieso sehr klein sind oder sich die Leute sogar selber ernähren aufgrund dessen, was sie anbauen. Also wo es hakt ist, diese ganzen Komponenten zusammenzuführen. Wir müssen ein bisschen raus aus dieser Nothilfe, Entwicklungshilfe-Box und sagen, das ist so ein partielles, ne, da gibt es ein Ministerium für und die müssen sich kümmern. Sondern das muss man eigentlich querdenken durch alle Bereiche. Denn wie wir uns ernähren, wie wir unsere Wirtschaft aufstellen, wie wir besteuern, wie wir Abgaben erheben und so, das hängt alles zusammen und wie wir die Welt regulieren. Und wenn wir wirklich gesunde Ernährung, und zwar nicht nur die Mangelernährung von Frauen und Kindern und anderen Menschen in Entwicklungsländern, sondern auch die Fehlernährung von Menschen und auch die Überernährung, auch im reichen Norden sozusagen, wenn wir die auch gegensteuern, dann müssen wir die ganzen Welternährungssysteme umbauen. Und das ist eine schwierige Aufgabe, aber eine mögliche Aufgabe. Da gibt es ganz viele Ideen, was man dazu tun kann. Aber das heißt, die Anreize zu verschieben, damit auch die privaten Akteure sich zukünftig anders engagieren. Das ist ein bisschen wie bei der Klimakrise abstrakt. Ja, sie müssen eben weg von fossil und hin zu erneuerbar. Und genauso müssen wir in der Ernährung weg von bestimmten und hin zu viel gesünderen und nachhaltigeren, ja, um diese sechs Dimensionen der gesunden Ernährung abzubilden. Und das ist ein schwieriger, langfristiger politischer Push, aber das braucht sozusagen alle.
Aber Frau Tönsmeier, das klingt ja schon wirklich nach einer richtigen Mammutaufgabe, global das gesamte quasi Ernährungssystem irgendwie umzubauen. Wie blicken Sie da als Historikerin drauf? Haben Sie da auch Hoffnung?
Ich glaube, in der gegenwärtigen Lage ist man in gewisser Weise fast verpflichtet, Hoffnung zu haben.
Verdammt.
Und ich glaube, das, was Wissenschaft tun kann, ist zu sagen, es kann gehen. Die Parameter zu diskutieren, sie zu erläutern, sie zu vermitteln, auch das gehört ja zur Wissenschaft dazu. Und zugleich aber vielleicht auch zu sagen, weil es so komplex ist, sollten wir vielleicht nicht erwarten, dass es besonders schnell geht. Also sowas wie diejenigen, die Geschichten bringen, was auch funktioniert hat, bei aller Komplexität und bei aller Herausforderung. Ich würde vielleicht, wenn ich darf, noch mal ein Beispiel beschreiben, wo was auch mal funktioniert hat. Auch wenn es lange gedauert hat und auch wenn sozusagen Erfolge, die man erreicht hat, ja auch nicht unumkehrbar sind. Das scheint mir auch wichtig zu sein. In den 1970er Jahren, das ist so unendlich lange gar nicht her, war irgendwann klar, dass es einen Zusammenhang bei Kindern zwischen Mangelernährung und Durchfallkrankheiten gibt. Aber wie der Zusammenhang eigentlich ist, war unklar. Und das, was man gemacht hat, ist dann in den 70er und 80er Jahren, weil sich eine Allianz ergeben hat, und ich erkläre gleich noch, warum diese Allianz überhaupt nicht unkompliziert war. Es hat sich eine Allianz ergeben, bei der die WHO, UNICEF, aber auch USAID sich einig waren, dass es Programme braucht, damit Mütter stillen, weil Stillen sozusagen dafür sorgt, dass es weniger Durchfallerkrankungen gibt. Das war eine Antwort darauf, dass gerade die Entwicklungsländer nicht wollten, dass große Strukturmaßnahmen durchgeführt werden. Nicht, weil die gegen Wasserversorgung waren, sondern weil die gesagt haben, das dauert viel zu lange. Die Kinder sterben früher. Die US-Administration damals hat sich dagegen gewehrt und hat gesagt, ihr politisiert unsere Hilfe. Und sie hat ihre Finanzierung umgestellt. Aber bei dem Stillen konnte man sich einigen und die Kindersterblichkeit in 20 Jahren ist deutlich gesunken danach. Also insofern, es gibt verschiedene Akteure mit komplexen Interessen und die muss man zusammenbringen und die müssen auch willig sein. Insofern bleibt das alles eine politische Angelegenheit.
Also man kann auch sagen, es kann funktionieren. Damit können wir sicher auch schließen. Das war das SWR Kulturforum. Wenn die Teller leer bleiben, was hilft gegen den Hunger? immer in der Welt. Mit Professor Dr. Tilman Brück, Wirtschaftswissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin und Leiter des Zero Hunger Lab. Professor Dr. Tatjana Tönsmeier, Historikerin an der Universität Wuppertal. Und Matthias Mogge, Agrarwissenschaftler und Generalsekretär der Welthungerhilfe. Unter Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.